Hoffentlich schmeckt's. Hoffentlich schmeckt's. Hoffentlich schmeckt's. Hoffentlich schmeckt's.
Hier sind Jörg Thaddäus und Katharina Theule. Guten Tag, mein lieber Jörg.
Hallo, wunderbare Katharina, wie schön.
Heute gibt's leckeres Essen. Das ist schon mal, weil ich habe nicht gekocht, du hast nicht gekocht. Also die Garantie, das sieht schon mal ganz gut aus.
Ja, das ist aber an sich gut, wenn wir so einsteigen. Heute gibt's leckeres Essen.
Bleiben die Leute dran?
Vielleicht. Also ich habe mir schon manchmal überlegt, dass ich mir selbst, wenn ich mir selbst was koche, dann weiß ich manchmal, ich mache mir jetzt ein So-Lala-Essen. Also es wird nicht so super werden, weil ich die Sachen, die ich mir viel lieber machen würde, so wie zum Beispiel jeden zweiten Tag Lasagnesuppe. Ich hab die Lasagnesuppe, das muss ich dir noch kurz erzählen, Katharina. Ich habe Lasagnesuppe ohne Lasagne gemacht.
Also wie geht das denn?
Letztendlich ist es ja nichts anderes, müssen wir uns nichts vormachen, außer die Bolognese oder das Ragout. Einfach mit mehr, wie auch immer, gearteter Flüssigkeit, sei es passierte Tomaten, sei es Rinderfond, sei es Gemüsebrühe, wenn man das lieber mag, der Flüssigkeit die Dominanz zu geben. Normalerweise legt sich ja die Pastasoße, also Bolognese, auch um die Nudeln. Und hier sind die Nudeln dann in der Suppe, mehr oder weniger. Ich habe mich aber ziemlich genau an das Rezept gehalten, was wir von unserem Hörer bekommen haben. Und es war
Von Manuel,
genau. Aber das war gut. Also gut, ich meine, das ist jetzt nichts, was uns vor eine Herausforderung stellt. Und ich fand es dann einfach. Dann dachte ich mir, ach, jetzt habe ich vergessen, Lasagneblätter zu kaufen. Dann nehme ich halt einfach andere Nudeln und dann habe ich die da reingestreut. Dann ist das passiert, was ich schon oft nicht mitbedacht habe. Die Nudeln waren fertig, die waren al dente und alles prima. Dann habe ich die da reingemacht. Das war wirklich gut geschmeckt. Also ich habe mich da leicht dran überfressen. Muss man leider sagen, ganz
also
leicht.
Also 5 bis 7 Portionen.
Ich konnte keine schwierigen Gedanken mehr denken, nur leichte, wie was, ob ich ein bisschen Video gucke, obwohl ich noch arbeiten muss. Und dann haben aber tatsächlich die Nudeln, die arbeiten ja weiter in der Flüssigkeit. Und das heißt, die haben dann tatsächlich Flüssigkeit gezogen. Dann hat es immer noch nicht weniger geschmeckt. Aber es sah halt nicht mehr aus wie eine Suppe, sondern es sah einfach wirklich aus wie ein massives, wie ein massives Nudelgericht. Zum Glück nicht wie erbrochenes, weil dann hätte ich es nicht mehr essen mögen. Warum glaubst du immer, dass mein Essen aussieht wie erbrochenes, Katharina?
Nein, in meiner Fantasie arbeitet es ja auch, Jörg.
Ja, aber in die falsche Richtung, muss man leider an der Stelle mal sagen, weil das ist natürlich überhaupt gar nicht erbrochen.
Ja, aber guck mal, besser so als andersrum. Dann lass es in der Realität lecker ausgesehen und geschmeckt haben. In meinem Kopf war das gerade etwas anders. Aber wusstest du übrigens, du hast ja unterm Strich jetzt Hacksuppe mit Nudeln gemacht, wusstest du, dass sogar die New York Times, nachdem wir in unserem weltführenden Kochcast die Lasagnesuppe von Kochcast-Hörer Manuel besprochen haben, dass die New York Times kurz daraufhin auch die Lasagnesuppe besprach. Ich möchte das nur kurz erwähnen.
Gut, dass du sagst, und vor allem auch so wie du es sagst, ist der Verdacht im Raum. Wer schreibt da von wem ab? Das finde ich gut, Katharina, weil das ist höchstwahrscheinlich so gewesen. Ich habe oft das Gefühl, ich höre so einen Knacken in unserer Leitung, und das sind natürlich New York Times Redakteure, Einfallspinsel, die nicht mehr wissen, wie sie weitermachen sollen, die ihren Veganern alles Mögliche angeboten haben und jetzt sagen, okay, jetzt kommt der Real Deal.
In Deutschland müssen wir uns Inspiration holen beim Kochcast mit dem Thaddäus und der Theule. So
ist das. Aber tatsächlich würde ich ja noch besser finden, wenn wir aus anderen Weltregionen abgehört werden, weil ich war sehr oft in den Vereinigten Staaten. Und ich habe da Nudelgerichte gegessen, und das ist zum Beispiel in der Hauptstadt von von Amerika, also USA, in Washington DC, da suchst du wirklich, wie gesagt, ich war mehr als 50 Mal da. Und ich habe immer noch keinen Italiener gefunden, weil das wirklich, das ist ganz schlimm, und die amerikanische Attitüde ist ja teilweise auch merkwürdig. Kaufe ein Gericht, esse für zwei und es ist für drei, weißt du, sowas. Und dann habe ich Nudeln gegessen, wo ich das Gefühl habe, das ist ganz, ganz heikel, weil ich habe gespürt, wie sich meine Hauptschlagadern zugesetzt haben von dem ganzen Fett, was da drin war. Es war spektakulär. Also Italiener wären schreiend rausgerannt, und sowas gab's da häufiger. Also deswegen, die Amerikaner müssen immer weiter üben. Das ist, außer natürlich ihre eigenen Sachen, also wie Burger und sowas, das kann man natürlich da in der Qualität essen wie nirgendwo sonst, oder man gerät oben, da können wir übrigens auch mal drüber sprechen, Irmann Katharina, der Nordwesten der Vereinigten Staaten, da wo Seattle ist und wo es schon nach Kanada rübergeht, da haben die Leute so hervorragenden Seafood, so hervorragende Shrimps und Muscheln und solche Sachen, da wird's, und da machen sie auch interessante Sachen mit, also da wird's dann richtig toll.
Das könnten wir ja mal besprechen demnächst. Auch italienischer Küche könnten wir uns demnächst noch mal etwas ausführlicher widmen. Jetzt, also heute, sind wir an einem ganz anderen Ende der Welt. Du warst schon mal in Vietnam, ne?
Ich war in Vietnam und ich muss sagen, ich bin beseelt von da wiedergekommen, so tolle Sachen gegessen. Ich weiß heute gar nicht mehr genau, was das alles war. Aber es war halt so, ich kam mir hinterher, als ich dann hier in Deutschland zurückfuhr, wie so ein Schwein. Weil als wenn so Matsche auf dem Teller liegt und da waren wir waren in so einem kleinen Hotel und kriegten den, es war, glaube ich, der Bananenbaumfisch oder so ähnlich, hieß der, so ein Fisch, der wurde vor uns aufgestellt auf Stützen und wir kriegten Reispapier und wir kriegten Kräuter und wir kriegten verschiedene Soßen. Und dann kam man sich gleich viel kultivierter vor. Also man kam sich so vor wie, ja so, geht doch essen, da kann man sich doch nicht so ein bisschen Gulaschmatsche. Seitdem ist Vietnam fast an Nummer 1 meiner Lieblingsessen. Also Vietnam und Thailand. Also Thai-Küche und Vietnam-Küche, wobei ich weiß, dass es da immer einen Streit gibt, also untereinander Zwistigkeiten. Die Thai sagen ja, mein Gott, wieso unsere Küche, das ist eine traditionelle Küche. Dann kommen die Vietnamesen und sagen, hahaha, 4000 Jahre habt ihr die auch. Also ich habe von einem Thai-Mann, der sich sehr für Essen interessierte, der hat mir gesagt, dass er in Deutschland Thai-Restaurants probiert und sich da durchprobiert. Und das Erste, was er macht, er geht zur Küche durch und guckt, ob da auch kein Vietnamese ist. Weil es könnte ja sein, dass der da kocht und die Deutschen merken das natürlich nicht, weil die eine wie die andere Küche ist natürlich viel, viel raffinierter, als wir das üblicherweise hinkriegen. Insofern.
In dem Laden, in dem ich war, wenn man da in die Küche geht, erwarte ich, dass da eine Vietnamesin steht. Es ist mein Lieblings-Asia-Supermarkt bei mir in Duisburg, in Wannheimer Ort. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Ich sag mal Cho Mui. Mai, ist es Cho Mui, ist richtig, ne?
Cho Mui heißt das.
Cho Mui.
Ja. Ja.
Cho Mui. Ich mach's lieber gar nicht erst nach. Du kannst es besser. Lieber Jörg, die Mai ist die Chefin vom Cho Mui. Cho Mui. Von meinem super Lieblings-Asia-Laden in Duisburg. Und da war ich letztens. Hallo, liebe Mai.
Hallo, liebe Katharina. Hallo, Jörg.
Hallo, Mai. Guten Tag.
Jörg, ich hatte dir doch letztens davon erzählt, dass ich eigentlich nur einkaufen wollte und dass ich gesehen hatte, dass mein Lieblings-Asia-Laden jetzt auch so einen Mittagstisch hat, so Dumplings, Gyozas, sowas halt. Und dann hatte ich meine Tupperdose mitgenommen und habe eben so eine leckere Reisbandnudelsuppe bekommen. Und an der Kasse saß der Uli, das ist der Mann von der Mai, und der sagte zu mir, wir haben noch Bananenkuchen. Ich sag, du, ist gut, Kuchen, ich will ein bisschen nehmen. Und dann, er hat wirklich dieser drängende Blick, iss diesen Kuchen, kauf ihn. Ich rate dir dringend dazu, kaufe diesen Kuchen. Dann hat er gesagt, ja komm, mach, pack ihn halt ein. Und dann saß ich zu Hause und habe ich dir erzählt, ich habe diesen gedämpften Bananenkuchen gegessen. Mein Mann sagte, er hat die Konsistenz einer überfahrenen Kaulquappe, aber geschmacklich war es ein Moment der Glückseligkeit. Und ich habe keine Ahnung, wie man diesen Kuchen macht. Und die Mai kann es uns sagen. Mai.
Ja.
Erstmal, du hast dich total gewundert, dass ich so einen Bohai um diesen Kuchen mache, ne?
Genau. Also das ist halt ein Kuchen, den wir zu Hause öfters mal so nebenbei, ach komm, wir haben nichts da, wir haben Bananen da, machen wir mal einen Bananenkuchen draus. Und der Uli hat das halt vor 10 Jahren bei uns kennengelernt zu Hause. Er liebt Bananen, er fand die auch total genial und wenn wir mal reife Bananen rumliegen haben, dann gibt's Bananenkuchen.
Du bist ja in der Nähe von früher Saigon, heute Ho Chi Minh City, sagt man das?
Genau.
So? Bist du geboren, 1989 nach Deutschland gekommen? Das jüngste von 9 Kindern. Deine Mama oder wer hat da für alle Mann, alle Frau gekocht?
Mama. Mama hat für alle Kinder gekocht, natürlich. Mama hat auch ganz früh angefangen, also ganz früh gelernt. Die ist jetzt 84 Jahre, ist schon damals mit, glaube ich, keine Ahnung, 13 Jahre oder was vom Elternhaus weggegangen, zur Tante, dort gelebt und hat dann halt kochen gelernt halt bei in ihrem Leben. Und sie kocht super. Also die Frau ist echt Ja.
Mei, wenn deutsche Leute irgendwo ein Korianderblatt dran sehen, dann sagen sie, ja klar, asiatisch, Asienküche. Ja. Welche Unterschiede machst du da? Also wenn man dich jetzt einladen will, wenn der Uli dich ausführen möchte, sagst du dann, Chinese, lieber nicht, Thai, okay. Wenn du jetzt nur den Ausschnitt der vielen, vielen asiatischen Küchen, die es ja mittlerweile in Deutschland auch zu repräsentiert gibt, hast du dann Favoriten und Sachen, wo du sagst, nee, das brauche ich nicht.
Wir beide gehen super gerne japanisch essen, muss ich gestehen. Wir lieben es. Wir haben auch in einem Sushi-Restaurant uns kennengelernt. Wahrscheinlich deswegen, keine Ahnung.
Nein, wie ist Gott. Das denn abgelaufen? Das würde mich ja mal interessieren.
Wie er dich angequatscht hat, hat er mich auch angequatscht wegen der Sojasoße oder Ingwer, was auch immer. Keine
also
Ahnung.
Also saß ihr da in Düsseldorf an irgendeinem Sushi-Circle oder wie muss ich mir das vorstellen?
Nee, das war Köln. Ich habe ein paar Jahre in Köln gewohnt und gearbeitet nach dem Studium und bin aber dann halt für die neue Stelle nach Duisburg gegangen. Hab mich dann mit einer Freundin in Köln getroffen, weil man, ne, in der Anfangszeit in Duisburg kennt man halt nicht so viel und dann geht man wieder zurück nach Köln, um auszugehen.
Da ist ja kulinarisch Duisburg jetzt auch nicht unbedingt.
Genau, das war halt, Duisburg war für mich nur arbeiten, schlafen, Flughafen, wegfliegen. Genau. Und dann hat der Mann mich angequatscht, als er mich neben mir saß und irgendwas haben wollte. Ich weiß es nicht.
Aber Katharina, da habt ihr ja auch eine große Schnittmenge, weil du liebst doch auch Sushi so sehr.
Total. Und ich liebe auch den Flughafen, um hier wegzukommen. Nein, das ist jetzt ganz böse gesagt. Du weißt, dass ich sehr gerne hier wohne und dass ich das in Duisburg und im Ruhrgebiet auch ganz, ganz toll finde. Aber ich bin total bei Mai, wenn du mir Sushi hinstellst, bin ich der glücklichste Mensch der Welt.
Ja, wobei,
ich meine, da sitzen wir hier an der Quelle.
Ich wollte sagen, in neben Düsseldorf ist es natürlich fabelhaft, wobei ihr dürft nicht vergessen, was euch anderswo als Sushi angeboten wird, weil gerade wenn man das gerne mag, dann Mai, dann ist das doch, da muss guckt man doch ziemlich genau, wo man das isst, oder nicht?
Ja, natürlich. Also wir gehen auch heutiglich in Düsseldorf nicht zu Running Sushi oder All You Can Eat oder irgendwie so, ne, total ungern. Also da geben wir schon ein bisschen mehr aus und haben einen schönen Abend. Ansonsten mache ich mir selber.
Ach so, du machst das auch selber. Ja. Oh wow, wobei, ich meine.
Ich mache morgen zum Beispiel Onigiri, also.
Und woher kriegst du dann den Fisch in der Qualität, den der haben muss?
Ja, also das halt so ein bisschen ausfindig machen, ne? Aber auch, also ich variiere auch, ne? Ich mache hier nicht nur Sushi mit Fisch, sondern auch mit Tofu, also ich mache halt so meine Kreation draus, ja.
Ich habe in Brüssel von einem Bekannten Sushi bekommen, wo ich mir dachte, was machen Sie wohl in Brüssel? Weißt du, in Brüssel, wo Sie diese überreichen Pralinen haben, in Brüssel, wo man so atemberaubend gut essen kann, dass man nach Paris gucken kann und sagen kann, Leute, also unbedingt brauchen wir euch jetzt nicht, weil wir haben ja Brüssel. Also so toll ist es da. Und was machen Sie in diesem überschwappenden Brüssel? Während ich euch das sage, gucke ich auf eine Keksdose, die übrig geblieben ist von fantastischen Keksen aus Belgien. Die hätte ich eigentlich verschenken wollen und ratet, wer sie gegessen hat. Und jedenfalls da in Brüssel machen Sie Sushi mit Foie Gras. Also mit Gänseleberpastete. Und ich dachte, ja, okay, alles klar, natürlich macht ihr das. Aber es ist, weil das fiel mir nur einmal bei deinen Kreationen. Ich darf die Gelegenheit nicht vorbei zu rauschen lassen, Mai, wo du jetzt da bist. Diese Suppe, die Hanoi Rindfleischbrühe mit üblicherweise Scheiben von Rinderfilet, die ihr auf eine Weise ausspricht, wie wir es niemals lernen, die sich PHO schreibt. Genau.
Bar ist Rind.
Und Gar ist das Huhn.
Genau.
Und Lem ist mit Frühlingsrolle, oder?
Lem ist die nordvietnamesische Aussprache, ja. Oder die Schreibsprache.
Ja, okay. Katharina war ja lange Zeit im sozialistischen Kindergarten in Hanoi. Deswegen weiß sie das natürlich, in Ho Chi Minhs kleine Racker. Aber Mai, sag mal, machst du die, oder du hast vorhin von deiner Mutter gesprochen, dass sie so toll kocht. Macht ihr die auch? Oder sagst du, nee, normale Hühnersuppe reicht oder normale Rinderkraftbrühe reicht, du schüttelst mit dem Kopf. Also das heißt, du machst die auch.
Ja, also ich glaube, das ist sogar einer der Lieblingsessen wirklich von uns zu Hause oder von mir auch. Also Fürbauer muss immer ab und zu, also wenn ich irgendwie, ja super, dann stelle ich mich auch in die Küche hin und mache dann für zwei Personen eine Fürbauer. Doch, wir machen das.
Aber jetzt musst du mir sagen,
keine Brühe, fertige Brühe genutzt oder so.
Genau. Danach wollte ich dich jetzt nämlich fragen. Also was muss ich dann vor allen Dingen beachten? Ich habe nach einem Rezept, das ich im SZ-Magazin gefunden habe, die tatsächlich nachgebaut war, hinterher total stolz, weil wenn man sich da so dran gehalten hat, dann funktioniert das einigermaßen. Trotzdem hatte ich noch nie die Gelegenheit, mit jemandem zu sprechen, der ganz nah dran ist an der vietnamesischen Küche. Also was beachtest du, was ist wichtig, was müssen wir beachten, damit sie so wird, wie sie werden soll?
Gutes Fleisch, Beinscheibe, also es soll schon mindestens eine Beinscheibe dabei sein. Rinderfilet auch natürlich halt gutes Fleisch. Und bei einer Fürbauer sollte eigentlich auch immer eine, Katharina, du hattest die Rinderbällchen.
Das war die, Jörg, was ich fälschlicherweise als Bratwurst bezeichnet habe.
Ja, okay. Genau. Sogar die Rinderbällchen mache ich selber. Genau. Und also diese drei Kombinationen von Fleisch sollte eigentlich immer in eine Fürbauer sein. Die Gewürze, also Zimt, Nelke, Kardamom, Sternanis, Lorbeerblatt, Pfeffer, Ingwer, Knoblauch, Zwiebel, so die 10 Sachen solltet ihr dann halt schon im heißen Topf, man muss nicht unbedingt auf dem Grill einen heißen Topf ohne Öl gar nichts, anrösten. Und dann halt ja die Beinscheibe, Knochen reintun, mit anrösten, dass es schon so leichte Röstaroma hat. Es raucht unheimlich in der Küche. Dann gießt man Wasser rein und dann macht man so ein bisschen Salz rein und lässt es lange köcheln.
Machst vor den Rauchmelder aus, Jörg, ne?
Lange heißt was denn, Mai?
Also du lässt 4 Stunden mindestens kochen, ne? Und schaufelst immer dann den Schaum ab. Also die Brühe muss klar sein, das muss immer abgeschaufelt werden. Dann solltest du danach dann halt auf kleine Hitze weitere 4 Stunden köcheln. Nach 4 Stunden kannst du halt das Fleisch rausnehmen, die Beinscheibe rausnehmen, sonst wird halt zu weich, ne, und zerfällt dann. Und wir machen das so, dass wir zu Hause noch, also in den letzten Stunden oder eineinhalb Stunden, Gemüse dazu tun. Also wir machen Kohlrabi rein, Pastinake, wenn wir kriegen, Zwiebel, Möhren. Und ich muss gestehen, das machen auch, glaube ich, nicht viele, weil, Katharina, du hattest auch ein Stück Möhre in der Suppe. Das gebe ich auch zu, ne, dazu, weil ich denke mir, warum schmeiße
ich
weg? Ne?
Um Gottes Willen. Ich habe das war ein ziemlich großes Stück. Ich habe das dann mit dem Löffel ein bisschen kleiner gemacht. Das war super.
Aber du siebst die schon durch. Das heißt, diese ganzen Sachen, die du gesagt hast, auch das Gemüse jetzt, du siebst das nachher erstmal raus. Also die Ingwer. Ingwer, Kardamom, da bleibt drin.
Alles raus. Genau. Und wenn du das Gemüse reintust, machst du auch halt 2-3 Stück Chili, ganze Chili rein und lässt mitköcheln. Also zum Gemüse zurück. Also da hatte hier ein Gast, ein Vietnamese, der besitzt auch hier einen Imbiss in Mannheimer Ort, hat hier gegessen. Und als er das erste Mal gegessen hatte, hat er gesagt, wie Möhre. So, hat mich dann geguckt so, ne, und hat die Brühe gegessen und sagte dann so, schmeckt ja ganz anders. Also das ist Fürbauer, das ist auch halt so eine Definition, Interpretation jeder Familie. Also wir mögen Gemüse, wir tun es rein.
Und dann ist, ich habe die Brühe in Vietnam gesehen morgens zum Frühstück, die köchelte und drumherum waren Töpfchen, wo Nudeln drin waren, Glasnudeln natürlich, dann war ein bisschen
Reisbandnudeln,
sorry, genau, da ein bisschen Huhn und Sojasprossen und ich habe da auch Thai-Basilikum.
Ist es Thai-Basilikum? Ich freue mich voll, ich hatte darauf getippt, ne, Jörg, erinnerst du dich, da war halt, ich habe gesagt, Grünzeug mit drin, ich weiß nicht, ob es Thai-Basilikum war, aber war es tatsächlich, da bin ich ja froh, weil ich
es ist Thai-Basilikum und das ist auch wieder der Unterschied zwischen Phở, Hanoi und Hanoife und Südvietnamesisch halt, ne? Also in Saigon, sag ich mal, oder Ho Chi Minh City. Wir im Süden essen halt viel mit Kräuter, also Sojasprossen, Europagras, Parsley und Thai-Basilikum muss mindestens dabei sein. Und dann halt auch immer so eine kleine Hoisin Sriracha Chili Soße Dip für das Fleisch halt, ne, wenn man möchte. In Hanoi gibt es nur Sojasprossen und Frühlingszwiebeln.
Ach so. Und du hattest noch ein Stück Limette mit drin. Das fand ich, hat das einen ganz besonderen frischen Geschmack noch gemacht.
Genau.
Diese Suppe ist so aromatisch, so lecker. Die wärmt von innen und wärmt auch, finde ich, so ein bisschen die Seele. Ich liebe Suppen. Fände ich hervorragend.
Mai, wenn du jetzt weil du gesagt hast, du hast es dem Mann gegeben aus dem anderen Imbiss. Ich denke jetzt erneut nach, Katharina kennt diese ewig wiederkehrende Frage, es kommen Gäste, dieses Mal kommen Gäste, wo ich sage, okay, seit mein Freund, der da kommt, meinen fantastischen Guatemala rum mit Cola gemischt hat, weil er einfach gerne Rum Cola trinkt. Und ich dachte, als guter Gastgeber will man nicht aufschreien vor Schmerz und sagen, überhaupt im Ernst, zu schön, dass da jetzt Cola rein. Also seit er das gemacht hat, muss er kulinarisch einiges aushalten. Er ist überhaupt kein Fischfreund, aber er hat Katharina kennt das, den Lachs mit der Ponzu-Soße, da hat er wirklich aus der Schüssel noch weiter gegessen. Das war sogar ein gutes Zeichen, obwohl er eigentlich keinen Fisch mag. Jetzt überlege ich, würde ich sagen, liebe Freunde, heute gibt es ein vietnamesisches Essen für Gäste. Würdest du dann auch sagen, ich soll die Pho machen oder würdest du sagen, ich soll dann lieber doch noch wieder was anderes machen?
Du kannst die Pho machen. Es gibt aber auch sehr viele andere Gerichte. Also allein zum Beispiel, wenn du zum Beispiel ihr hattet vorhin von Gulasch gesprochen oder halt so, ne? Diese Gematsche essen. Es gibt auch bei uns zum Beispiel eine Rinder-Gulasch, sag ich mal. Tet Bor Kor heißt das. Tet steht für Fleisch, Bor für Rind und Kor ist diese Schmoren halt, ne? Also vietnamesisch eigentlich total einfach. Die Gerichte, Zusammensetzung ist auch nur halt aus dem, was man so gemacht hat. Halt, ne?
Und Tit schreibt T-H-I-T, ja. Oder?
Genau, T-H-I-T.
T-H-I-T und Tit Bor Kor ist das. Und das wie unterscheidet sich das dann von einem Gulasch, den wir kennen?
Indem du ein bisschen Currypulver dazu hast, ein bisschen Hoisin, Ingwer, Zitronengras, also die Gewürze und so ein bisschen anders.
Kommt das geschmacklich an Rendang ran? Oder ist es so ähnlich wie Rendang? Was wir mal das gemacht hatten, weil da ist ja auch viel Zitronengras und so drin.
Das ist so ähnlich wie Rendang. Tatsächlich, ich habe hier einen Indonesier mal öfters zu Gast und er hat, als er Tet Bor Kor gegessen hat, hat er immer zu mir, also er sagte immer zu mir, Tante, das ist ja wie Rendang und du musst das auch, ne? Und ja, ich habe Rendang auch schon mal gekocht, aber bei Rendang kommt ja dieses eine schwarze Nuss rein. Der gibt halt wieder einen ganz anderen Geschmack.
Ah, okay.
Also es wird sehr viel geschmort auch. Es gibt sehr viele Schmorgerichte bei uns tatsächlich.
Servierst du dieses Gulasch dann mit Reis oder was gibt es dazu?
Wir essen das tatsächlich mit Reis, aber wir Vietnamesen oder Asiaten essen ja auch halt warm zu Frühstück, nur wahrscheinlich, weil wir früher auf Reisfelder gehen müssen. keine Ahnung. Aber tatsächlich, da dippt man mit Baguettes, mit Brötchen.
Okay. Wo wir gerade dabei sind, Jörg und ich, wir sprachen ja in einer unserer letzten Folgen auch über dieses Thema warmes, deftiges Frühstück. Was frühstückst du denn traditionell? Bist du schon so, ich sag mal, ich meine, du wohnst jetzt seit 1989 in Deutschland. Bist du kulinarisch schon so eingedeutscht, dass du auch einen Toast morgens oder ein Butterbrot, Vollkornbrotschnitte mit einem Stück Käse zum Frühstück isst? Oder bleibst du bei deinem vietnamesischen Frühstück?
Glaube ich gar nicht mehr. Oder zu Hause ist selten vietnamesisch warm essen. Wir sind wirklich tatsächlich so, dass wir wirklich Schnitte, Käse, Marmelade und mit dem Uli sowieso, er ist durch und durch ein Brotesser. Also manchmal nimmt er sogar Brote zum Reisgericht und da drehe ich am Rad. Also nee, ich sag ihm das so oft, aber er ist wirklich ein Brotesser.
Vor allem das ist das Tolle, wenn man, also ich war zuerst in Vietnam und dann noch 2 Wochen in Singapur. Und wenn man das dann wirklich so macht, Katharina, wenn man dann sich daran gewöhnt, der Mann da vorne, der hat auch Suppen. Und die, da gibt er mir, das wird ja, das ist alle, jeder ist darauf vorbereitet, dass du deine Suppe mitnimmst. Du musst sie nicht da im Laden essen. Bei manchen sollst du es auch gar nicht. Und wenn du das dann so raus hast und denkst, ah, da kriege ich diese, da gibt mir der Chinese folgende Suppe, dann mir ist dann nachher aufgefallen, ich hatte eine ganze Zeit lang überhaupt kein Brot mehr gegessen, außer in Vietnam Banh Mi.
Ja.
Also, weil das ist aber dann auch gleichzeitig schon fast wieder einer der leckersten Sandwiches mit, ist das mit Schweinmai? Ja, ne? Das ist doch mit.
Banh Mi kannst du mit allem Möglichen, ne? Ob dir du jetzt halt gegrillten Schwein, geschmorter Schwein, also ist alles Mögliche. Auch mit vegetarisch kannst du auch, ne? Also Banh Mi ist ja, das Baguette ist ja entstanden durch die französische Koloniezeit. Nur unser Banh Mi ist halt eigentlich nur Größe, das Innenleben gibt's kaum. dafür wird's dann halt sehr viel belegt und also da kannst du alles Mögliche reinmachen.
Bevor wir jetzt das allerleckerste Gericht unterschlagen, möchte ich noch mal kurz zum Grund unseres Gesprächs kommen. Ich hatte mir vorgenommen, herauszufinden, wie man diesen gedämpften Bananenkuchen macht, den ich bei euch bekommen habe, den ich bei euch gegessen habe. Das war vom Aussehen her, das Foto gibt's auch auf hoffentlich-schmeckts.de. Das hatte so die Größe eines Müsli-Riegels und dann war das umgeben von einem weißlichen See. Ne, das war eben diese Kokossoße mit Sesam, Erdnüssen und Kokos. Mhm. Und das war alles so ein bisschen lauwarm. Die Konsistenz dieses Bananenkuchens war eben ein kleines bisschen wabbelig. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wie man das macht. Kannst du mir das verraten, Mai?
Ja, natürlich. Wie gesagt, als erstes müsste man Banane reif haben. Also wenn die Schale die ersten leichten Pünktchen, braune Pünktchen hat, dann ist sie reif und gut, also hat genug Süße dafür, weil für das Bananenkuchen nutzt man kaum Zucker. Man nutzt die Süße der Frucht einfach selber. Genau, also am besten 3 Tage, 4 Tage vorher kaufen. Schon dabei achten, dass es nicht irgendwelche Druckstellen hat, weil das geht gar nicht. Ne? Und dann einfach nur, man nimmt 500 Gramm Banane, schält die, also geschälte 500 Gramm Banane, schneidet die in dünne Scheiben, 2 Zentimeter circa. Und dann mischt man halt mit, je nachdem, wie viel Süße man haben will, 25 bis 35 Gramm Zucker. Eine Prise Salz, das macht halt dieses Umami, sag ich mal. Und dann einfach durchgemischt. Dann lässt man das halt zugedeckt stehen für mindestens eine halbe Stunde, dass dann die Banane so ein bisschen Saft abgibt. Dann mischt man halt 300 zu 500 Gramm Banane, 110 Gramm Tapioca-Mehl.
Das ist so eine Stärke, ne?
Das ist genau die Tapioca-Stärke.
Bekommt man auch in jedem Asialaden eigentlich.
Kriegt man im Asia-Shop. Und 15 Milliliter Wasser. Man sagt halt 15 Milliliter kaltem Wasser und 50 Milliliter kochendem Wasser, man kann aber eigentlich auch 65 Milliliter kaltem Wasser dazu machen, easy wie möglich, durchmischen, dass es halt das Tapioca-Mehl gar nicht mehr weiß ist, also ne, es halt komplett eine Masse wird. Wenn man die Banane nur so dann dämpft, kommt das nachher so eine gräuliche Farbe raus. Für zu Hause reicht's, für Gäste oder für Verkauf. Da macht man dann halt so ein bisschen Kurkuma-Pulver rein. So eine Prise Kurkuma-Pulver. Bloß nicht so viel, dann schmeckt die Kurkuma raus, ne? Aber halt, das gibt dann die Farbe. Genau.
Okay. Jetzt sagst du, gedämpften Bananenkuchen muss man, das sagt der Name schon, dämpfen. Jetzt hat, ich habe keinen Dampfgarer zu Hause. Ich glaube auch, dass die meisten unserer Kochkasthörerinnen und Hörer so etwas nicht in ihrer Küche besitzen. Jörg, hast du einen Dampfgarer? Das ist auch so ein Gerät, was wir beide uns noch wünschen, aber nicht haben.
Es gibt das einmal als Gerät natürlich, aber was ich habe einmal einen Topf mit einem Siebeinsatz, wo ich Dampf garen kann, und dann habe ich unten 2 so Bambushütchen stehen, die ich aus dem Asialaden habe, und darin habe ich schon mal Dim Sum gegart.
Genau, die kann man nutzen.
Geht denn auch wo du es gerade sagst, so ein Gemüseeinsatz habe ich auch im Topf. Ging das auch?
Ja. Also das ist ja halt nur, damit der Dampf hochgeht und der Teig in der Form dann irgendwo fest liegen kann. Mhm. Ne? Das reicht dann völlig. Also ich habe früher im Studentenzeit einen Schüssel umgedreht Wasser rein, ein bisschen Wasser rein, kochen lassen und dann halt oben Teller und alles Mögliche mit gedämpft geht auch.
Okay. Das klingt alles Ding. Das ist großartig eigentlich. Vor allen Dingen, die dem Sum werden ja mitunter sogar in diesem Bambus-Ding schon serviert. Ne? Habe ich auch schon gekriegt in den Lokalen. Ne?
Genau.
Das heißt, wenn ich jetzt meinen normalen Kochtopf zu Hause habe mit diesem Gemüsesieb-Dampfeinsatz, da kann ich dann meinen Bananenkuchen in diese, du hast gesagt, eine Silikonform, hattest du ins Rezept geschrieben, reinmachen. Genau. Und dann einfach in diese Dampfschale, in dieses Sieb reinstellen. Und dann Deckel oben drauf, damit der Dampf sich überall verteilt. Und dann dämpft das auch.
Ja, also du solltest schon halt zwischen Sieb und Wasser einen Abstand haben, ne, dass er durch dem kochenden Wasser, dass er es nicht hochspritzt und der ganze Kuchen matschig wird. Und auch was ganz wichtig dabei, den Deckel mit einem Tuch halt festbinden, einfach damit die Wassertropfen nicht wieder auf den Kuchen fällt.
Ah, okay, das ist gut zu wissen.
Aber das klingt alles fantastisch, oder?
Ja, vor allen Dingen diese Soße da noch dazu. Mit Kokosmilch und geröstetem Sesam und gerösteten Erdnüssen. Das Rezept hast du uns zusammengeschrieben. Gibt's auf hoffentlich-schmeckt.de. Und das ist wirklich so ein, Jörg, du musst es nachmachen. Also allein diese Soße, ich habe wirklich, darf ich das sagen, ich habe mit dem Finger nachher nochmal den Teller so.
Echt? So obwohl, aufrichtiger wäre ja, du hättest den Teller genommen und direkt vom Teller geleckt.
Das habe ich kürzlich
in einem Restaurant überlegt, das zu tun, habe dann davon aber Abstand genommen. Aber das tatsächlich.
Deine Frau, wenn die mit dir dabei war, wird dir sehr dankbar sein, wahrscheinlich, dass du es.
Ja, gut, die hat natürlich schon Sachen mitbekommen, die sie lieber nicht gesehen hätte. Es gibt auf Englisch diesen Ausdruck, you can't unsee it. Also das heißt, man kann es nicht ungeschehen machen eigentlich. Ich habe zum Beispiel mal, als wir auf so einer sehr, sehr feinen Reise eingeladen waren in Flandern, obwohl ich das normalerweise nie mache, das Messer abgeleckt. Das ist natürlich, und dann habe ich auch nochmal die Stimme meiner Mutter über mir gehört, die gesagt hat, sag mal, ich glaube, es hackt. Also das hörte ich auch noch im Kopf. Aber ich finde das großartig, Mai, dass du uns da jetzt so toll inspiriert hast. Also sowohl, ich habe tatsächlich die Zutaten für die Pfarr schon hier bei mir. Das werde ich in jedem Fall ausprobieren. Und was ich in jedem Fall auch ausprobieren möchte, ist ein vietnamesisches Gulasch zu machen. Das finde ich eine ganz große Sache. Weil ich meine, da kann dann, vor allen Dingen, Katharina, du weißt, wie oft wir darüber geredet haben, wie präsentiert man das, wie sieht das auf dem Teller aus, wenn die Gäste da sind. Und das, was wir teilweise für akzeptabel halten, das habe ich noch weder in Thailand, noch in Vietnam, noch in Singapur, noch in Indien, als ich da war, als vorzeigbar bekommen, sondern die Leute da machen das halt einfach immer so großartig. Da haben wir jetzt noch nicht darüber geredet, was sich alles aus Gemüse schnitzen lässt. Das ist ja auch spektakulär. Also von daher, da können wir uns sowas abgucken. Und wenn Mai so gerne japanisch kocht, ich meine, die Japaner, da gibt's auch keine Matsche auf dem Teller. Ne? Das ist,
Ja.
Das ist nur erstrebenswert.
Genau. Jörg, außerdem, wenn du jetzt einen Gast zu Besuch hast, der kulinarisch so dermaßen downgegradet ist, dann kannst du ihn ja nur begeistern, egal was du tust.
Du hast ja behauptet, du hast doch vor einigen Wochen gesagt, ich könnte es vielleicht einfach nicht.
Ja,
und dagegen
aus
koche
Gründen,
ich natürlich,
weil dir alles schiefgegangen ist, was schiefgehen konnte.
Ja, aber ich kann jetzt schon mal ankündigen, ich werde einen Kuchen machen, der dich aus den Schuhen hauen wird. Maiskuchen ist natürlich jetzt die Nummer eins, ist der Bayern München unter den Kuchen, aber
natürlich.
Ich plane einen Brutolacchio. Brutolacchio kennt längst nicht jeder. Das ist ein Kuchen, den habe ich bei meiner Schwägerin gegessen. Und deswegen heißt er, das ist ein italienischer Kuchen, der zum Karneval gereicht wird. Weil meine Schwägerin Britta Ulla mit Vornamen heißt, ist es jetzt halt der Brutolacchio. Und wenn das so er gelingt, sonst will ich nichts gesagt haben.
Vielleicht könntest du ihn uns dann ja in einer der nächsten Kochcast-Folgen präsentieren. Ich bin jetzt schon gespannt wie ein Flitzebogen.
Sehr gerne, sehr gerne.
Liebe Mai, vielen Dank, dass du uns auf so eine tolle kulinarische Reise mit nach Vietnam genommen hast. Wir werden auf jeden Fall, also Jörg, der googelt dieses Gulasch einfach mal, wir werden es finden.
Ich kann dir auch schicken, kein Problem.
Wenn du so ein Rezept für uns hast, das findet ihr dann auch auf hoffentlich-schmeckts.de, den gedämpften Bananenkuchen, den haben wir hier schon safe und den macht ihr auf jeden Fall mit dieser Kokos-Sesam-Erdnusssoße nach und berichtet unbedingt, wie euch das geschmeckt hat und wie das gelungen ist. Mai, vielen, vielen Dank.
Dankeschön, Mai. Das war ganz toll, großartig. Vielen Dank.
Danke euch.
Hoffentlich schmeckt's.